Super 8, das Kinomagazin.
Im Februar, und da blicken wir natürlich voraus auf das größte, auf das wichtigste deutsche Filmfestival, auf die Berlinale. Gemeinsam mache ich das mit Patrick Wilinski, der wie immer aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Patrick.
Hallo Andreas, grüße dich.
Das Festival eröffnet am Donnerstagabend. Ungewöhnlich lange hat es in diesem Jahr übrigens gedauert, bis der Eröffnungsfilm bekannt gegeben wurde. Isabelle Crochets Abenteuerfilm Nobody Wants the Night mit Juliette Binoche auf Nordpol-Expedition hat Dieter Koslick dann aus dem Hut gezaubert. Ja, wie soll man sagen, überwiegend Schulterzucken und so ein bisschen gelangweilte Gesichter geerntet. Sind die Berliner Journalisten einfach verwöhnt oder ist das in deinen Augen wirklich eher ein uninteressanter Eröffnungsfilm?
Naja, ich habe ihn noch nicht gesehen, wie die meisten noch nicht. Und das ist natürlich, keine Ahnung, was man anderes erwartet hätte. Also ich, zunächst einmal trifft der Film, finde ich, eine gewisse Diskussion, die immer wieder hinschwelt. Das ist die Diskussion um die Frauenquote im Film. Es ist der zweite Film einer Frau, der jemals die Berlinale eröffnet. Ich wüsste jetzt nicht, ob jemals ein Film einer Frau das Festival in Cannes eröffnet hat. Aber da mag ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Und also ich sehe mir Isabelle Huppert, wollte ich fast schon sagen, Juliette Binoche, Verzeihung. Ich sehe mir Juliette Binoche natürlich sehr gerne in allem an und hier ist sie halt die Ehefrau eines Polarforschers, die ihn finden will, beziehungsweise die ihn zunächst einmal besuchen möchte und sieht, dass er nicht mehr an seiner Station ist und dann eigenhändig beschließt, ihn zu suchen. Das klingt ja erstmal nach einer starken Frauenrolle. Sie befreundet sich dann mit einer Inuit, die leider gespielt wird, nicht von einer Inuit, sondern von einer Japanerin, von Rinko Kikuchi. Ja, bei Isabelle Crochet ist es halt so, sie hat unglaubliche Schnulzfilme gedreht. Ich erinnere an den fürchterlichen Philip Roth Romanverfilmungsversuch von ihr damals mit Penelope Cruz und Ben Kingsley in den Hauptrollen.
Ja, richtig, fürchterlich. Ja. Aber da hat sie ja auf der Berlinale auch schon mal Lorbeeren gesammelt damals im Wettbewerb.
Naja, aber sie hat auch immer wieder gute, also sagen wir mal, was heißt gute, so okaye Filme gedreht. Da wird es natürlich wieder so ein Wabong-Spiel. Interessant ist vielleicht, dass das der erste Film, den die Berlinale in Dolby Atmos zeigt. Und ich habe immer rumgefragt, was ist dieses Atmos? Und das, um es kurz zu fassen, das ist eine neue Soundtechnik, die zum ersten Mal beim Hobbit jetzt benutzt worden ist. Und es noch ganz wenig Kinos gibt, die da die Technik für haben. Der Berlinale-Palast und ein anderes Kino in Berlin sind schon so weit. Das bedeutet, dass auch an der Decke Lautsprecher installiert sind, sodass du wirklich ein komplettes Raumfeeling hast, was den Ton betrifft. Könnte sein, wenn der Film inhaltlich nicht so interessant ist, dass wir uns daran vor allem ergötzen werden.
Lassen wir uns überraschen und lass uns auch ruhig kurz noch ein bisschen beim Wettbewerb bleiben. Da gibt es in diesem Jahr durchaus viele bekannte Namen, die sich da tummeln. Neue Filme von Werner Herzog, von Terrence Malick, von Jafar Panahi und Peter Greenaway ist mit dabei. Gelingt der Berlinale in diesem Jahr tatsächlich etwas, was man ihr in der Vergangenheit immer vorgeworfen hat, nämlich dass zu wenig renommierte Regisseure im Wettbewerb präsent sind?
Ich habe ja lange Zeit mitgemacht, zum Beispiel, wenn es hieß, es sind 4 deutsche Filme im Wettbewerb, dieses Jahr sind es 2. Wenn man sich mal die Jahrgänge noch vor Koslick ansieht, da waren immer wieder ganz krude Wettbewerbssachen dabei. Also der Vorwurf, finde ich, trifft jetzt nicht immer nur Koslick oder das Festival an sich. Es kommt halt immer darauf an, was für Filme man noch angeboten bekommt. Und gerade bei so Namen wie Herzog oder Greenaway, da kann die Berlinale keine Werbung machen. Da müssen sie darauf hoffen, dass die Produzenten sagen, ja, mit diesem Film wollen wir zu diesem Festival kommen. Und in der Tat hast du recht, dieses Jahr sieht das alles sehr verheißungsvoll aus. Es gibt ja auch so ganz tolle junge Autorennamen, die dabei sind. Ne? Also Pablo Larrain aus Chile, vielleicht der führende chilenische Regisseur schlechthin. Die polnische Filmemacherin Małgorzata Szumowska ist, nachdem sie mit Im Namen des Vaters schon vor 2 Jahren da war, wieder beim Wettbewerb dabei. Es gibt einen neuen Film von Sabu, ein japanischer Avantgarde-Regisseur, der auftreten wird. Also es klingt sehr interessant und wir müssen mal gucken, dass die Berlinale auch da Platz lässt. Ne? Also für junge Talente, da gibt es sogar 2 Debütfilme im Wettbewerb. Das eine ist der italienische Film von Laura Bispuri, Virgin Guirata. Da geht es um die Swan Virgins aus Albanien, also Frauen, die nicht zwangsverheiratet werden, wenn sie sagen, ich will auf ewig Jungfrau bleiben und werden dann zu Hausfrauen umfunktioniert. Und das andere ist der Film Ikshanul von Yaro Bustamante. Es ist der erste Film, der aus Guatemala überhaupt auf einem Festival gezeigt wird. Und da bin ich mal gespannt, wie auch so junge Talente sich in diesem Wettbewerb neben diesen arrivierten Namen etablieren können.
Du hast das deutsche Kino auch angesprochen, Andreas Dresen und Sebastian Schipper, zusammen mit Werner Herzog, wenn man ihn jetzt im weitesten Sinne mal noch als deutschen Regisseur oder deutschsprachigen Regisseur bezeichnen will. Dazu Wim Wenders und Oliver Hirschspiegel mit seiner Georg-Elser-Biografie Außer Konkurrenz. Letzterer macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich daran denke, was beim Untergang alles mit dabei war und schief gelaufen ist. Nichtsdestotrotz also insgesamt 5, zumindest in Deutschland, produzierte Filme, deutschsprachige Regisseure, die dahinter stehen. Kosslick bleibt da insofern seiner Linie, das deutsche Kino da massiv zu fördern, schon treu, oder?
Ja, der Wenders läuft auch außerhalb der Konkurrenz,
ja, genau.
Nur nebenbei gesagt. Es ist aber nicht schlimm, ist ja in Ordnung. Ich meine, auf eigenen Wunsch, das ist ja auch so, dass was außerhalb der Konkurrenz läuft, läuft auf eigenen Wunsch der Produzenten, Regisseure außerhalb der Konkurrenz. Es ist nicht so, dass die Berlinale zwanghaft versucht, die Leute außer Konkurrenz zu halten. Und ja, du hast recht, aber mich stört das in dem Moment halt nicht, wenn sie wirklich außerhalb der Konkurrenz gezeigt werden, weil man muss ja mal daran denken, dass es kein deutsches Festival ist. Es ist halt nicht Hof, es ist nicht München, es ist nicht Max Ophüls in Saarbrücken. Es ist ein internationales Festival, das erste wichtige internationale Festival des Jahres. Und da muss man daran denken, dass in dem, ja, ich schildere das mal aus der Sicht der Presse, neben mir sitzen halt die Kollegen aus Brasilien und Polen und der Schweiz. Und die haben ein Anrecht darauf, Filmkunst zu sehen, aus welchen Ländern auch immer. Und wenn Andreas Dresen und der neue Film von Sebastian Schipper mit 140 Minuten eine Geschichte, die im heutigen Berlin spielt, die andere, die im damaligen Leipzig spielt nach der Wendezeit, wenn das konkurrenzfähig ist, ist doch schön. Und ich wäre wirklich vorsichtig, Werner Herzog, aber du hast es ja schon sehr erwähnt, als deutschen Regisseur hinzustellen. Den wollten wir ja lange Zeit nicht, deshalb ist er ausgewandert und ist in meiner Ansicht nach, er ist halt ein Weltbürger, er ist keinem Land zugehörig. Für mich ist Werner Herzog ein bayerischer Regisseur, wenn überhaupt. Und dahingehend, also Hauptsache die Filme sind gut, oder? Da würdest du mir doch zustimmen. Ist doch egal, aus welchem Land sie kommen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und wir lassen uns dann natürlich in jedem Fall überraschen und gehen dann nicht grundsätzlich skeptisch an die ganze Sache heran, auch wenn es dann deutschsprachiges Kino im Wettbewerb ist. Nun gibt sich die Berlinale ja auch gern politisch, gerade wenn es um den Wettbewerb geht. Und wenn ich mir jetzt die Themen der Wettbewerbsfilme durchlese, so Pi mal Daumen findet man eher wenig Bezüge zu ganz aktuellen politischen Themen. Ich weiß nicht, täuscht mein Eindruck oder erwartet uns in diesem Jahr vielleicht eher ein etwas unpolitischer Wettbewerb, der vielleicht ein bisschen mehr ins Genre-Kino tendieren wird?
Da muss man natürlich abwarten, wie die Filme aussehen werden. Ich habe ja, und ich habe das wahrscheinlich auch in dieser Sendung schon häufig gesagt, so ein Problem mit diesem Label politisches Kino. Was ist politisches Kino? Ist es politisches Kino, weil ein Politiker auftritt oder weil es um Politik geht? Oder ist auch ein Film von Jean-Luc Godard, der einfach nur Sachen ineinander schneidet, nicht auch schon politisch? Aber du hast recht, ich glaube, diese Filme dieses Jahr gehen auf Ursachenforschung und fragen danach, warum ist das so wie heute? Und du sitzt in Leipzig, ich habe 3 Jahre in Leipzig gewohnt und mit den Pegida- oder Legida-Protesten ist ja gerade was los. Da können wir vom Kino nicht erwarten, dass es jetzt schon darauf reagiert. Das dauert ja immer eine Weile, bis man einen Film produziert. Das muss finanziert werden, gedreht werden, geschnitten werden. Aber nimm doch so einen Film wie Als wir träumten von Andreas Dresen, der in diese, wie ich finde, filmisch noch gar nicht so stark durchleuchtete Zeit der Transformation geht in Ostdeutschland. Was war das für ein Land nach dem Mauerfall? Gab es einen Neuanfang, überhaupt eine Wiedervereinigung? Wie sah das aus? Und was wurde da gelegt an Hass, an Wut, an Traurigkeit, die vielleicht auch heute sich einfach nur in so einem Pegida-Protest auch entlädt. Das Gleiche gilt vielleicht auch für Aferim von Radu Jude aus Rumänien, der vor 150 Jahren spielt, dort mit einer Revolutionsgruppe auf Jagd geht und natürlich auch fragen kann nach dem Antisemitismus im heutigen Rumänien. Wo wird das gelegt? Und ich glaube, das sind so einige Filme. Dazu zählt auch Under the Electric Clouds von Alexei German Jr. aus Russland. Und natürlich, wenn Peter Greenaway einen Film über Eisenstein dreht, übrigens der erste Teil einer Trilogie, vor allem geht es da um die Zeit von Eisenstein in Mexiko, dann wirkt das natürlich auch aus auf die heutige Putin-Politik und auf die Ukraine-Krise, die so vor sich hinschwebt. Und noch einmal kurz zu Werner Herzog, weil ich Werner Herzog absolut mag. Queen of the Desert, da geht es quasi um den weiblichen Lawrence von Arabien. Eine Frau, die dafür gesorgt hat, dass der heutige Irak und der heutige Iran in diesen Grenzen sind, wie sie nun mal auf einer Karte zu finden sind. Auch das natürlich hochpolitisch.
Soweit zum Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Am kommenden Donnerstag wird das Festival eröffnet und wir sprechen gleich weiter darüber und widmen uns dann ein wenig genauer den Nebensektionen, insbesondere dem Forum des Jungfilms.
Super 8. das Kinomagazin.
Wir werfen einen Blick voraus auf die 65. Berlinale, die am kommenden Donnerstag beginnt. Eben haben wir schon ausführlich über den Wettbewerb gesprochen. Wir wollen ein wenig auch über das Rahmenprogramm des Festivals sprechen. Knapp 400 Filme sind es ja insgesamt, die dort in 11 Tagen gezeigt werden. Ein absolutes Mammutprogramm, das kaum jemand vollständig überblicken kann, geschweige denn anschauen kann. Und wir versuchen trotzdem eine kleine Schneise zu schlagen. Und etwas, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Patrick, dass sich die Rubrik Berlinale Special von Jahr zu Jahr irgendwie ein bisschen vergrößert und gleichzeitig aber zu einem völligen Gemischtwarenladen verkommen ist. Da werden Filme nachgespielt, die ihre internationale Premiere schon hinter sich haben, oftmals nur wegen der Stars, die dann nach Berlin kommen. Gleichzeitig sucht man in diesem Jahr mit 50 Shades of Grey den Kontakt zum großen populistischen Mainstream-Kino oder man hebt da einfach Filme ins Programm von einzelnen Jurymitgliedern, egal ob die ins Konzept passen oder nicht. Kannst du mit dieser Rubrik Berlinale Special irgendwas konkret anfangen?
Nee, nicht unbedingt, wobei ich dieses Jahr zwei, drei Sachen sehe, die ich sehr interessant finde, aber vielleicht der Reihe nach. Also, du hast recht, es ist fragwürdig, wenn ein Film, wenn The Look of Silence von Joshua Oppenheimer als Deutschland-Premiere läuft, der letztes Jahr im, lass mich nicht lügen, September seine Weltpremiere in Venedig gefeiert hat. Das wirkt dann wirklich schon wie stark nachgespielt, so The Best of the Fest mäßig. Andererseits, das ist ein absolutes Meisterwerk und je mehr Leute sich den ansehen und du weißt ja, die Berlinale-Zeit ist eine Zeit, wo das Publikum, das sonst in Deutschland sehr träge ist und sich nichts ansehen will, was sie vielleicht herausfordert, was sie vielleicht überfordert, was sie mit Sachen auseinandersetzt, was sie eigentlich nicht möchten, dann geben sie sich das alles. Und wenn sich da jemand nach diesem Völkermord in Indonesien nochmal diesen Film ansieht, der fantastisch ist, finde ich das nicht so schlimm. Interessanterweise ist es auch so eine Art Auffangbecken für ehemalige Wettbewerbsmitglieder. Ne? Da läuft so ein Mann wie Anton Corbijn mit Live, da geht es um den Fotografen von James Dean. Der Film soll ganz furchtbar sein, aber man will ja Anton Corbijn, der diesen letzten Film mit Philip Seymour Hoffman, A Most Wanted Man, neulich gedreht hat, nicht vor den Kopf stoßen. Oder erinnerst du dich an Mark Dornford May?
Nee, klingelt nicht mehr bei mir.
Er gewann ja die Berlinale damals für seine U-Carmen-Variante, der U-Carmen-Oper.
Ja.
Ja, genau, in dieser Nossa-Sprache, in dieser Klicksprache aus Südafrika, da wird sein neuer Film gezeigt. Das ist ja kein guter Regisseur, muss man wirklich sagen, aber man will ihn ja auch gar nicht vor den Kopf prellen. Dieses Jahr, und das finde ich interessant, weil die Berlinale da wirklich auf einen Zug aufspringt, der wirklich interessant ist, gibt es Montag und Dienstag, also am 9. und am 10. Februar, ein Serien-Special, wo die Berlinale neue Serien zeigt, aus Italien, aus Deutschland, aus England, aus Amerika. Und da, also zum Beispiel Matthias Glasner hat Blochin gedreht, The Living of the Dead mit Jürgen Vogel und Thomas Heinze. Mhm. Also man weiß natürlich, ne, immer mehr Stars spielen in Serien, immer mehr Regisseure und die würden dann natürlich auch kommen, um das zu zeigen. Das ist natürlich sehr spannend, was da zu sehen sein wird. Und natürlich ist auch jemand wie Matthew Weiner in der Jury, der das Mastermind hinter dieser sehr erfolgreichen Serie Mad Men. Ich finde es schön, dass sich die Berlinale dahingehend öffnet. Und da ist natürlich so eine, sagen wir mal, so eine Randecke wie das Special gar nicht so verkehrt, wo man das dann abschieben kann.
Ich denke auch, das Segment der Serien, auch wenn es natürlich eigentlich kein klassisches Kinoformat ist, was dort präsentiert wird, aber die wissen natürlich ganz genau, dass das immer mehr Publikum anzieht und für viele Zuschauer einfach unglaublich interessant ist. Ich glaube, im letzten Jahr haben sie es schon mal probiert mit Auszügen aus der zweiten Staffel von House of Cards, die auf der Berlinale gezeigt worden sind. Das hat ja auch eine Tradition. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Da lief vollständig Im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf auf der Berlinale. Also sie versuchen das Thema ja schon seit etwas längerer Zeit zu bearbeiten. Und wenn das sich noch stärker etabliert und vom Publikum auch angenommen wird, warum nicht spannende neue Sachen dort zu entdecken? Wenn es grundsätzlich bei den Filmen um die spannenderen, unkonventionellen, experimentellen Filme geht, dann geht man ins Forum des jungen Films. Sind da auch in diesem Jahr die cineastischen Perlen versteckt?
Ja, höchstwahrscheinlich, wollen wir doch so hoffen. Also eröffnet wird das Forum mit einem Mann, der eigentlich nicht enttäuschen kann, Guy Madden, der Kanadier, der ja immer ein Grenzgänger ist, ein Avantgardist, der aber hoch erfolgreich ist als eben solcher, der immer gerne mit Udo Kier dreht. Das ist ja auch so eine Art Gespenstergeschichte auf unterschiedlichen Ebenen, in einem U-Boot, in den Philippinen, seelenfressende Monster, Udo Kier, der nur Hintern sieht. Also es ist eine Masse, ich finde auch ein super verrückter Film wahrscheinlich, mit dem man das Forum eröffnen kann. Und dann gibt es natürlich sehr Interessantes, finde ich, aus Amerika. Alex Ross Perry, der letztes Jahr eine wunderschöne Komödie gedreht hat, im besten Woody Allen-Sinne, hat wieder einen neuen Film gedreht, ein junger amerikanischer Independent-Filmmacher, Queen of the Earth, eine Art Science-Fiction-Version. Also hier findet man dann auch wirklich richtiges Genre im Forum. Dann, weil du nach Politik immer gerne fragst, Andreas, gibt es einen Film, der heißt Hotline, einer israelischen Regisseurin, Silvina Lanz, Mann, die danach guckt, wie die Asylpolitik in Israel funktioniert und legt dann so langsam der ganze Rassismus, der da mitschwingt, offen. Ein hochpolitischer Film, wie ich finde. Und was uns beide wahrscheinlich am meisten interessieren wird, und ich hoffe, dass der Film gut ist, ist der neue Dokumentar-Essay von Dominik Graf. Er heißt so schön, Was heißt hier eigentlich Ende? Und ist ein Film über den leider viel zu früh verstorbenen deutschen Filmkritiker Michael Alten.
Die haben ja beide auch schon vorher miteinander zusammengearbeitet und insofern kann man da wirklich auch sehr gespannt sein, was aus diesem Projekt damals noch geworden ist, im Forum des jungen Films zu sehen. Demgegenüber steht das Panorama als zweite große Nebensektion. Da sind traditionell sehr stark queere Themen vertreten und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, alles, was sonst noch irgendwie nicht so richtig ins Programm gepasst hat, findet sich dann im Panorama wieder. Ist das ungerecht oder teilst du meinen Eindruck?
Nö. Ich finde auch, das ist eine Resterampe. Ich sehe seit Jahren kein Profil mehr beim Panorama. Also ich wäre fast schon für so einen radikalen Schnitt und zu sagen, wir nennen das einfach die schwul-lesbisch-queere LGBTI-Community, was okay wäre für mich, ne, Reihe. Aber dann kommt man halt nicht immer in diese Zwangslage, irgendwas Komisches noch dazu zu laden. Das ist ja auch ein Auffangbecken wie das Special für ehemalige Wettbewerbskandidaten. Ich schwirre gerade mit meinen Augen ums Programm, da ist er. Raul Peck wird dort gezeigt, der Regisseur aus Thailand mit Meurtre à Paco das erste Mal in Frankreich gedreht, also wobei von dem erwarte ich auch nichts Tolles mehr. Dann natürlich eine Masse Mittelmaß wahrscheinlich aus Asien, viele Dokumentarfilme, diesmal nichts aus Ostdeutschland, gerne mal mit Skateboardern, Sprayern oder Punkern, diesmal eher was aus Westdeutschland. Es kommen auch hin und wieder da Filme aus dem Sundance Festival, was ja gerade läuft oder gerade zu Ende gegangen ist, um ehrlich zu sein. Zum Beispiel What Happened Miss Simone über diese großartige Sängerin aus Afrika, der in Amerika gerade sehr gut angekommen ist. Aber ja, und so wie ich das jetzt aufgezählt habe, so ein bisschen suchend und fischend, da zeigt man auch Mainstream-Kino aus Korea, zum Beispiel The Ode to My Father, einer der erfolgreichste koreanische Film aller Zeiten. 80 Millionen Koreaner haben den gesehen. Das ist ein großbudgetierter Film über die Diaspora Koreas, ist so eine Art Forrest Gump auch Geschichte. Sehr beeindruckende Bilder, aber halt Hardcore Mainstream und wie gesagt, so könnte ich ja stundenlang weiter aufzählen. Hier ist alles dabei und am Ende finde ich eben kein Profil und ja, keine starke Note, von der ich sagen würde, Panorama, das ist die Sektion, in dem Punkt gezeigt wird. Ich weiß nicht, was da reinkommt.
Man muss immer ein bisschen darauf hoffen, dass man irgendwo einen guten Tipp bekommt. Irgendjemand, der irgendwo drin war und etwas gesehen hat und einem sagen kann, das hat sich gelohnt, schau dir das nochmal an, dann hat man immer noch am ehesten die Chancen. Das ist ja auch das Schöne an der Berlinale, dadurch, dass es so ein großes Publikumsfestival ist, wo so viele Leute unterwegs ist, man ständig ins Gespräch kommt mit anderen Leuten und sich da auch noch immer den einen oder anderen Tipp holen kann, um, wie gesagt, in dieser Vielzahl der Filme, annähernd 400 sind es in diesem Jahr, irgendwie eine Schneise zu finden. Wir sprechen gleich weiter über das Programm der Berlinale hier bei Super 8.
Super 8, das Kinomagazin.
Super 8, das Kinomagazin mit einem Ausblick auf die 65. Berlinale, die am kommenden Donnerstag beginnt. Zusammen mit Patrick Wilinski blicke ich auf das Programm. Und Patrick, bei der Berlinale, da liegt der öffentliche Fokus natürlich immer gern auf den Wettbewerbsfilmen, über die wir schon gesprochen haben, auf den Stars, die über den roten Teppich laufen. Aber abseits davon hat das Festival wesentlich mehr zu bieten. Gerade seine Breite macht, finde ich, den eigentlichen Reiz aus. Und da gibt es eine Rubrik, die meist ein wenig herunterfällt in der öffentlichen Berichterstattung. Sehr zu Unrecht, wie ich finde, weil man dort häufig unglaublich interessant Filme zu sehen bekommt, nämlich im Kinder- und Jugendbereich, den Generationen, so heißt das Segment, der hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark profiliert, weil da vor allem auch Themen angesprochen werden, die Kinder und Jugendliche bewegen und sie sehr ernst nehmen in ihren Problemen. Also es ist kein Unterhaltungskino, sondern das sind eigentlich Filme, die tatsächlich sich mit Sorgen, Problemen, Nöten von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Was sind das für Themen, die da in diesem Jahr angesprochen werden?
Es ist auch ganz häufig Religion dieses Jahr. Es geht in, glaube ich, gleich 3 Generationen Filmen um den Buddhismus, um ein Brüderpaar, das da verlassen wird und versucht, im Glauben Halt zu finden. Das finde ich sehr interessant, dass jetzt auch so eine Sphäre des Glaubens, Kinder glauben ja an ganz vieles, lustigerweise, und das ist denen gar nicht so fremd, wie man meinen mag. Und der Religion, gerade im asiatischen Bereich, hört sich sehr spannend an. Dann gibt es so einen Film wie Paper Planes von Robert Connolly aus Australien. Der ist jetzt vielleicht eher doch dann mainstreamig, auch wenn du gerade gesagt hast, es gibt jetzt so nicht den Mainstream. Da geht es darum, dass ein Junge halt einen depressiven Vater hat, die Mutter ist tot und er bastelt halt Papierflieger und kann mit diesen Papierfliegern sehr berühmt werden und fährt dann zu einer Weltmeisterschaft der Papierfliegenbastlerei. Das finde ich sehr interessant und du hast recht, wenn man mal auf die Filme sieht und nur auf die Herkunftsländer dieser Filme, dann finden sich fast nie und dieses Jahr glaube ich kein einziger deutscher Film, deutschsprachig hier aus den Niederlanden, aber kein klassischer deutscher Film. Und das ist ja so ein großer Vorwurf, nicht nur von mir, den ich habe, das deutsche Kino, das nimmt die Kinder nicht immer ernst. Also am Ende eines deutschen Kinderfilms gibt es häufig Detlef Buck oder so, der hat da eine Torte in der Hand und wirft sie Frau Thalbach ins Gesicht. Und das ist dann irgendwie toll und am Ende reitet ein Pferd in den Sonnenuntergang und dann siehst du einen Film aus Dänemark, wo das Kind einen alkoholkranken Vater hat und eine tote Mutter oder umgekehrt und du merkst, die Kinder sind in der Welt und die Kinder dürfen Kinder sein, aber sie haben auch ein Recht auf den Tod und auf das Bewusstsein des Sterbens. Und das finde ich so toll und es herrscht seit Jahren ein riesen, na Krieg will ich nicht sagen in dem Zusammenhang, aber eine Debatte in den Feuilletons. Sollen wir Kindern das zeigen oder nicht? Und ich muss sagen, wenn man sich dann mal auch als Berichterstatter in so eine Vorführung reintraut, also nicht in so eine langweilige Pressevorstellung, wo die ganzen alten Kollegen nebeneinander sitzen, uns kann nichts mehr schocken, wir haben alles gesehen. Und dann sitzen neben dir diese Kinder, ne, 12, 13, 14 Jahre, und du siehst, wie sie da mit einem afghanischen Mädchen mitfiebern, die nichts hat und unbedingt in die Schule will. Und du weißt ganz genau, die Jungs und Mädels neben mir, die hassen vielleicht ihre Schule und mögen das nicht. Aber die merken natürlich, dass das Mädchen in Afghanistan den Wert des in die Schule Gehens, um vom Alltag des Krieges zu flüchten, ganz anders begreift. Und dann ist man auch stolz, dass das Kino eben doch eine allgemeinverständliche Zuschauer- bzw. altersunabhängige Kunstform ist. Und dazu ist das Generation-Programm natürlich immer wieder ein hervorragender Ort.
Ja, es wird absolut viel diskutiert. Das finde ich ist das Beeindruckende. Man kommt danach, die Kinder im Saal, die Jugendlichen im Saal, kommen ins Gespräch mit den Filmemachern, mit den jungen Darstellern, die ja manchmal auch da sind. Und da ist immer irgendwie eine sehr angenehme Atmosphäre da, weil eben tatsächlich über die Filme danach intensiv gesprochen wird und nicht alle sofort aufstehen und aus dem Saal wieder rauslaufen. Etwas, was wir vorhin erwähnt hatten in unserem Gespräch, dass es so schwierig ist, Schneisen zu schlagen durch das Programm und dass man so ein bisschen darauf angewiesen ist, irgendwie hilfreiche Informationen zu bekommen. Es gibt immer eine hervorragende Alternative. Wenn man nicht weiß, was man sich angucken soll, schaut man auf das Programm der Retrospektive, weil da laufen eigentlich immer nur hervorragende Filme, weil es Klassiker sind, die ausgewählt worden sind, um nochmal auf der großen Leinwand gezeigt zu werden. Dieses Jahr knüpft die Retrospektive der Berlinale an ein technisches Thema, so wie schon vor ein paar Jahren mit der 70mm Retrospektive liegt der Fokus diesmal wieder auf einem technischen Vermerk, nämlich dem Technicolor-Verfahren. Eigentlich ein ganz spannender Fokus, finde ich, einfach sich mal diese Zeit nochmal anzuschauen, als die Bilder grell, bunt und farbig wurden und man so viel ausprobiert hat mit der Leuchtkraft auf der großen Leinwand.
Genau, richtig. Man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, dass die Film- und Kinogeschichte ja auch in erster Linie vielleicht sogar Technikgeschichte ist. Denn was wäre das Kino ohne die Apparate, die sie erzeugen, die sie aufnehmen, die sie dann wiedergeben? Und das Technicolor-Verfahren, das so seine Hochzeit hatte, ja, so zwischen 1933 und 57, eher 55, hat ja auch das Publikum abgeholt. Ne? Also es war der Drang nach Tonfilm da, dann strömte man in den Tonfilm und später wusste man gar nicht, soll man die Farbe überhaupt reinlassen? Schwarz-Weiß, das war ja so die Farbe des Kinos. Sonst ist ja Farbe umsonst in unserer normalen Welt, wenn wir nicht gerade farbblind sind. Und das Publikum fand das fantastisch und natürlich war der Erste, der das begriffen hat, der Kapitalist unter den Filmemachern schlechthin, Walt Disney. Und Folgerichtig wird auch in der Retrospektive Schneewittchen und die sieben Zwerge gezeigt. Es gibt ja so tolle Sachen, die man hier nochmal wiederentdecken kann. Redskin von Victor Scherzinger mit Richard Dix von 1929, also ein ganz früher Farbfilm, der noch nicht mal wusste, wie man das dramaturgisch alles einsetzen kann. Das andere wäre zum Beispiel An American Romance von King Vidor mit Brian Dovley aus dem Jahr 1944. Also ich könnte so weiter aufzählen, natürlich Filme von Henry Hathaway, Anthony Mann, Victor Fleming, Jean Renoirs River, ganz großes Kino. Dann in Indien gedreht und natürlich nähert er sich Indien über die Farben, über das, was einen erschlägt, wenn man in Indien ist. Und überhaupt gibt es gar nicht mehr so viele Kinos, die Technicolor projizieren können. Also ist der Gang ins Kino auf der Berlinale in die Retrospektive auch eine Art Gang in eine Zeitkapsel, die uns nochmal zeigt, wie wir oder wie, was heißt wir, früher das Publikum Filme sah.
Und natürlich ist es häufig auch eine sehr einzigartige Möglichkeit, diese Filme zu sehen, denn da werden in der Regel sehr aufwendig neue Kopien gezogen, digital abgetastete Sachen, die dort auf der großen Leinwand zu sehen sein werden. Und keiner dieser Filme wird natürlich nochmal neu ins Kino kommen, nur deswegen, weil sie jetzt in der Retrospektive dort gezeigt werden. Also dort in Berlin hat man schon außergewöhnliche Möglichkeiten, sich diese Filme nochmal in einer Art und Weise anzuschauen, wie man sie sonst sicherlich nicht nochmal zu sehen bekommt. Insofern lohnt sich der Blick in die Retrospektive auf jeden Fall. Wir sprechen gleich weiter hier über das Programm der Berlinale bei Super 8.
Super 8, das Kinomagazin.
Mit einem Ausblick auf die 65. Berlinale. Patrick Wilinski und ich haben zusammen vorausgeschaut auf das Festival, das am kommenden Donnerstag beginnen wird. Vielleicht zum Schluss, Patrick, noch ein paar Worte zu Dieter Kosslick. Er stand ja vor dem Festival sehr heftig in der Kritik, weil sein Vertrag einfach so verlängert wurde als Direktor des Festivals bis 2019. Das lief vorsichtig ausgedrückt ein bisschen unglücklich, weil es wenig transparent war, warum er eigentlich einen neuen Vertrag bekommen hat und zugleich die Frage aufkam, warum eigentlich parallel nicht über die weitere Entwicklung des Festivals öffentlich debattiert oder gesprochen wurde. Hätte es nicht auch ganz andere Kandidaten geben können, die vielleicht eine neue Vision für die Berlinale gehabt hätten? An Kosslick perlt diese Kritik traditionell eher ab. Kann er sich so eine Haltung eigentlich auf Dauer leisten? Was meinst du?
Ich habe das ja eher so aus der Sicht der Berliner Kulturpolitik auch gesehen. Da tendiert man zu Helmut Kohlhaften Vertragsverlängerungen. Also denkt da mal an den Intendanten der Berliner Volksbühne, Frank Kastorf. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon da ist. Ich glaube auch, das sind mittlerweile auch schon 15 Jahre. Ach, mehr als 15 Jahre. Klaus Peimann am Berliner Ensemble. Also das hat ja was. Da passt Dieter Kosslick sehr gut rein. Aber ja, ich glaube nicht, dass es so an ihm abperlt. Ich habe ja auch per se nichts gegen diesen Ausbruch guter Laune, Dieter Kosslick, der die Stars auch bezirzen kann und immer weiß, welche Zigarettenmarke gerade Catherine Deneuve raucht. Das Problem ist, ich finde, eher drumherum müsste sich die ganze Nummer verjüngen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die ganzen Festival-Sektionsleiter daneben sich mal verjüngen lassen würde, dass die Auswahlkomitees auch mal einen jungen Blick zulassen, der das anders sieht, der vielleicht einen Guy Madden in den Wettbewerb ziehen würde, sodass der Wettbewerb so ein Ort des Radikalen werden könnte, so wie in Locarno zum Beispiel. Ich denke auch, dass bei uns zu sehr alles auf Dieter Kosslick aufprallt. Die Berlinale ist da schon viel mehr und er hält halt immer sein Gesicht hin. Vielleicht, wenn er fair wäre und sagen würde, ich will einen künstlerischen Leiter neben mir als Direktor haben, wäre das auch eine Notlösung. Aber jetzt so allein gegen Kosslick kann ich nichts haben und trotzdem ist natürlich immer so ein fader Beigeschmack dabei, wenn jemand so lange auf seinem Stuhl klebt.
Ja, es ist natürlich immer so etwas, dass sich gewisse Sachen einschleifen und man das Gefühl hat, es gibt keine wirklichen Innovationen, keine wirklichen Änderungen mehr. Zuletzt hatte man manchmal fast den Eindruck, das kulinarische Rahmenprogramm der Berlinale ist ihm irgendwie wichtiger als die künstlerischen Aspekte. Das ist natürlich deutlich übertrieben. Aber so ein bisschen Kritik tut der ganzen Sache ja vielleicht auch gut, wenn von außen drauf geschaut wird, dass da ein bisschen Bewegung auch reinkommt. Wir haben ja diesmal auch wieder so eine kleine Geschichte, zumindest am Rande. Einige Kritiker haben sich zusammengeschlossen und machen so eine Woche der Kritik, eine Art kleine Gegenberlinale, die da ins Leben gerufen wird. Lass uns da vielleicht noch zwei Sätze ruhig dazu verlieren. Also Filme, die es nicht ins Programm der Berlinale geschafft haben, die dort gezeigt werden. Ist das mehr als nur so ein rebellisches Aufbegehren? Steckt da mehr dahinter?
Ja, das muss sich noch zeigen, ehrlich gesagt. Also ich finde es interessant, was sich da formiert hat. Sie verstehen sich ja auch so ein bisschen als Widerstand gegen so eine allgemeine Kulturpolitik, die entweder nur den Mainstream finanziert und dann auf solchen Festivals wie der Berlinale den Hardcore-Arthouse-Welt Kino-Durchschnitt präsentiert. Die wollen halt zeigen, dass Kino alles ist. Eine Komödie von Johnny Toe feiert da seine Deutschland-Premiere, was ich natürlich sehr interessant finde. Sie wollen aktivistisch sein, sie wollen uns in eine Diskussion über die Zukunft des Kinos verwickeln. Das wollte ja das Forum einmal auch und jetzt ist das Forum ein Teil der Berlinale. Mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Sie sind vor ihrer ersten Ausgabe. Spannend ist es allemal, wobei ich warne davor, dieses Festival noch weiter auszuweiten. Es ist jetzt okay mit den Nebenreihen. Man kann es ja eh nicht mehr fassen. Ich kann nicht sagen, ich habe die Berlinale gesehen nach 10 Tagen. Ich kann nur sagen, ich habe ein paar Filme gesehen, ein paar Sektionen. Aber so die ganze Berlinale, das ist ja alles nicht mehr zu fassen.
Das ist wohl wahr. Wir geben uns natürlich trotzdem große Mühe, so viel zu schauen, wie es irgendwie geht, um Sie auch auf dem Laufenden zu halten. Ab Donnerstag berichten wir natürlich auch hier bei Detektor FM bei der Tag von der Berlinale, sind regelmäßig dort vor Ort und hier bei uns im Programm präsent. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Patrick Wilinski, für den Ausblick auf das Programm der diesjährigen Berlinale.
Bitte, bitte.
Und verabschiede mich an dieser Stelle. Andreas Kötzing ist mein Name. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß im Kino und würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.